Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute darf ich gleich zwei Gäste bei mir begrüßen. Der erste Gast ist Dr. Christiana Klingenberg. Sie ist Head of Competence Center Data Management bei IDIGMA. Hallo Christiana.
Ja, hallo Christoph, hallo Thomas.
Und mein zweiter Gast, Christiana hat schon angesprochen, ist Thomas Brandstätter. Er ist Head of Product Experience Management bei der WAGO Gruppe. Hallo Thomas.
Guten Morgen Christoph. Guten Morgen Christiana.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Christiana, Thomas, es freut mich extrem, dass ihr euch ein paar Minuten Zeit genommen habt und wir sprechen ja heute, so die große Überschrift ist, warum Unternehmen es sich nicht mehr leisten können, mit veralteten Systemen zu arbeiten. Da gehen wir heute mal tiefer rein, weil ihr habt da in der Vergangenheit gemeinsam das ein oder andere Projekt umgesetzt und deswegen, bevor wir gleich mal hier tiefer eintauchen, stellt euch gerne nochmal kurz selbst vor. Christiana, wenn du dich kurz mal selbst vorstellen könntest und ein paar Worte erzählst, was du genau machst und mit welchen Themen du dich tagtäglich beschäftigst.
Ja, sehr gerne. Also ich bin schon seit etlichen Jahren in der Unternehmensberatung, habe also auch verschiedene Stationen durchlaufen. Allerdings gibt es einen roten Faden. Der rote Faden heißt letztendlich Stammdatenmanagement mit den Schwerpunkten Datenqualität, Data Governance, auch ein bisschen Datenschutz, alles was so dazugehört und letztendlich dort auch das Thema Prozess. Management, was ich mit dem Thomas zusammen gemacht habe. Im täglichen Leben gibt es tatsächlich alles Mögliche rund um Daten, also alles das, was man von der fachlichen Seite letztendlich auch braucht oder von der organisatorischen Seite zum Thema Datenmanagement, also Datenstrategie, Datenarchitektur, also alles das, was man braucht letztendlich, um digitale Produkte oder die Digitalisierung in Unternehmen voranzutreiben. Und da bin ich dann am Start und versuche letztendlich da auch die Kollegen entsprechend zu unterstützen.
Sehr, sehr spannend, Christiana. Und Thomas, dass du gleich weitermachst, erzähl mal ganz kurz, was machst du genau?
Ja, gerne. Also als Head of Product Experience Management bin ich im Bereich der Digital Unit und dem Chief Digital Officer bei WAGO. In meinem Team bewirtschaften wir sozusagen das Produktinformationsmanagementsystem. Das war auch das Projekt, wo ich mit Christiana sozusagen gestartet habe zu arbeiten. Wir haben dann in unserem Bereich auch noch die Verantwortung für alle Kataloge, die für WAGO erstellt werden. Da sind wir sehr stark in der Automatisierung mit dabei. Und zusätzlich in meinem Bereich ist dann noch der komplette Bereich Translation Management. Also wir übersetzen sozusagen alle Inhalte in 23 Sprachen. Das ist meine Aufgabe bei WAGO. Ich bin seit knapp 30 Jahren in dem Gewerbe unterwegs, hatte sozusagen eine selbstständige Zeit mit einer eigenen Agentur, war dann 11 Jahre sozusagen bei einem großen deutschen Einzelhändler im Bereich des internationalen Marketings für Systeme und Prozesse zuständig, habe sozusagen alles rund um MarTech die letzten Jahre getrieben, mehrere Projekteinführungen und jetzt bei WAGO sozusagen die Themen, die ich gerade vorhin angesprochen habe.
Sehr, sehr spannend und wir starten auch gleich mal in unser heutiges Thema rein. Ich habe die Folge eingeleitet mit der Überschrift, warum können Unternehmen es sich nicht leisten, mit veralteten Systemen zu arbeiten? Und Christiana, wenn ich mit dir gleich mal beginnen darf, erzähl mal aus deiner Perspektive, warum ist es einfach nicht mehr der richtige Zeitpunkt, mit veralteten Systemen zu arbeiten?
Ja, ich denke, die Anforderungen des Marktes ändern sich, ja. Also es kommen ständig Anforderungen dazu, nicht nur vom Markt, sondern letztendlich auch interne Anforderungen oder auch gesetzliche Anforderungen. Dinge verändern sich, ja. Die Umstände, unter denen man vor etlichen Zeiten dann in der Regel vielleicht bis dato noch laufenden Systeme angeschafft hat, die haben sich einfach verändert. Die Anforderungen sind andere geworden, ja. Und wenn man einfach mit der Zeit gehen will, stellt man einfach ab einem gewissen Zeitpunkt fest, dass die vorhandenen Systeme nicht immer alle Anforderungen gut abdecken können. Und da ist die Frage, was man dann macht. Entweder man erweitert, ja, oder bastelt noch was dran oder schafft gleich was Eigenes und programmiert es selber oder kauft sich das dann entsprechend ein. Aber letztendlich ist irgendwann der Druck, diese neuen Anforderungen auch umsetzen zu müssen, zu hoch, als dass man dann mit diesem veralteten System noch weiterarbeitet. Das ist jetzt nicht so, dass man grundsätzlich alles immer sofort austauschen muss, aber man schaut sich das schon immer mal wieder an, ob das dann noch passt. Und in dem Augenblick, wo es halt nicht mehr passt, dann ändert man was, was jetzt nicht unbedingt immer Austausch bedeutet, aber oft eben auch Erweiterung. Und gerade so die gesetzlichen Vorgaben und auch immer stärkere Controlling- und Reporting-Vorgaben und letztendlich auch, zu denen der Thomas auch noch was sagen wird, also letztendlich auch Anforderungen des Marktes zu beantworten. Also da kann man nicht an dem, was heute schon da ist, was sicherlich auch bis dato dann sehr gut funktioniert hat, festhalten, weil irgendwann wird es zum Bremsklotz und da schafft man das einfach nicht mehr, dann entsprechend auch die Pferde auf die Straße zu bringen.
Und Thomas, gerne, die Christiane hat ja schon die Steilvorlage gemacht, deswegen machen wir gleich bei dir weiter. Erzähl mal, wie sieht das wirklich so in der Praxis aus? Wie erlebst du das von Kundenseite, von Mitarbeiterseite? Gib uns da gerne mal einen tieferen Einblick.
Also ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die in den letzten Jahren passiert ist, dass immer mehr in die Cloud wandert. Das sind sozusagen Veränderungen, die sozusagen viele Firmen zu einem Punkt bringt, wo sie sich selber bewegen müssen. Gleichzeitig sind es die Markterfordernisse. Unsere Kunden wollen heute von uns Daten, über die hat man vor 10 Jahren nicht einmal nachgedacht. Also das geht teilweise so weit, dass erste Kundenanfragen kommen, dass sie sozusagen die Daten über API-Schnittstelle sozusagen in ihre Online-Shops reinmachen wollen. Und dementsprechend sind natürlich alte Systeme, die irgendwann in den 90ern, 2000ern absolut hip waren, wunderbar. Wenn ich jetzt in den Bereich Produktinformationsmanagement gehe, da hatten wir sozusagen in den 2000ern eigentlich hauptsächlich Systeme, die den Printkanal bedient haben. Heute reden wir von einer vollen Customer Journey im digitalen Sinne und diese Systeme waren gar nicht in der Lage, sozusagen diese Sache noch einmal richtig abzubilden. Da sind auch einige Systeme vom Markt verschwunden, weil sie einfach sozusagen diesen Change nicht geschafft haben und dafür sind neue Player hochgekommen. Wichtig ist halt heute in diesem Umfeld, dass das Ganze Cloud-basiert ist, dass man sehr schnell sozusagen über API-Services Datenaustausch organisieren kann und dementsprechend verändert sich die Landschaft auch sehr stark in den Datenmodellen. Also dieses ganze domaingetriebene, unterschiedliche Datendomänen in einem Master-Data-Management-System, das wird immer wichtiger. Und gleichzeitig ist es auch so weit, dass letztendlich, wenn man sich nicht bewegt, man in der Gefahr ist, sozusagen als Industrieunternehmen seine Produkte nicht mehr auf wichtigen Plattformen anbieten zu können, wenn man nicht in der Lage ist, die Daten mit der nötigen Qualität anzuliefern.
Mhm. Und Thomas, du hast schön beschrieben, so ich glaube, jedem ist jetzt klar geworden, es ist einfach spätestens jetzt an der Zeit, dass man die Systeme, die vielleicht in der Vergangenheit gut funktioniert haben, jetzt nicht mehr gut funktionieren, dass man da nochmal die Prozesse wirklich neu denkt und wie kann man es zukünftig besser machen. Und ich würde jetzt es extrem spannend finden, wenn wir da mal ein so ein Projekt hernehmen als Beispiel. Ihr habt davor schon angesprochen das Thema Master Data Management und wenn wir dieses Projekt mal Schritt für Schritt durchgehen, wie seid ihr da vorgegangen? Weil es ist ja auch extrem spannend zu beobachten, wenn etwas in der Vergangenheit gut funktioniert hat und plötzlich soll man etwas komplett anders machen. Da stoßt man oft auf Widerstand und da möchten wir uns mal gemeinsam reinarbeiten und reindenken, wie ihr bei diesem Projekt im Schritt für Schritt vorgegangen seid. Deswegen, Thomas, erzähl gerne mal so von Schritt 1. Jetzt habt ihr identifiziert, oder besser gesagt, fangen wir gleich mal bei dem Punkt an. Wie habt ihr denn identifiziert, dass es an der Zeit ist, etwas zu verändern?
Also das Ganze ist passiert, bevor ich zu WAGO gekommen bin. Man hatte sozusagen ein altes PIM-System, das hauptsächlich zur Katalogerstellung verwendet wurde und da kam es zur Abkündigung dieses Produkts. Und dann hat man sich überlegt, wie wollen wir vorgehen? Es war ein Auswahlverfahren, womit wir dann sozusagen unseren finalen Anbieter gefunden haben. Und als ich dazu kam, war damals als MVP war festgelegt, dass wir sozusagen das alte System in das neue transformieren. Einfach mit der Migration der Daten unter Strukturen. Das hat gleichzeitig bedeutet, dass meine Redakteure sozusagen in der Admin-Oberfläche gearbeitet haben. Aber es war wichtig, den Betrieb sicherzustellen. Also vollkommen eine richtige Entscheidung. Minimum Produkt. Und dann hat man gesagt, so, jetzt haben wir das neue PIM vorhanden. Das bietet uns jetzt von den Funktionalitäten viel mehr Möglichkeiten. Und dann sind wir in den Austausch gegangen, hier intern. Und ich habe gesagt, wir müssen ja erst einmal darüber sprechen. Neues Produkt, neue Möglichkeiten. Wir müssen ja doch einmal über die Hauptprozesse sprechen, die da drinnen abgebildet werden sollen. Weil so ein neues Produkt bedeutet ja auch, ich muss von Datenanlieferung zur Datenanreicherung im System bis zur Auslieferung, diese Gesamtkette muss ich ja noch einmal neu betrachten. Wahrscheinlich habe ich in der Vergangenheit, weil ich die technischen Möglichkeiten nicht hatte, hat man irgendwelche Hilfskonstrukte gebaut, um das möglich zu machen. Und das war sozusagen der Ansatz, wo wir rangegangen sind. Wir haben dann über unseren Dienstleister, der mit uns gemeinsam da gearbeitet hat, kamen wir in Kontakt mit Christiana. Und dann haben Christiana und ich das Konzept der Prozessworkshops aufgebaut, weil wir für uns gesagt haben, mit wem ist es am sinnvollsten, diese Workshops zu machen? Also wir haben die Hauptprozesse definiert und haben dann gesagt, okay, es sollten eigentlich die Leute an den Tisch, die heute sagen, alles ist blöd. Ja? Also wir haben die Leute, die tagtäglich damit arbeiten und tagtäglich diese Prozesse leben, haben wir sozusagen in einen Raum mit uns eingesperrt für mehrere Tage und sind diese ganzen Hauptprozesse durchgegangen. Und das war ganz, ganz wichtig, weil von der Methodik her haben wir halt die Pain Points auch festgestellt und haben dann unsere Kollegen an den Pain Points diskutieren lassen. Also da hatten sie auch mal die Möglichkeit, sozusagen alles, was ich die letzten Jahre schon einmal sagen wollte, auf den Tisch zu legen. Und es ist in einer guten Art und Weise, Christian und ich haben immer gesagt, das ist teilweise wie bei Asterix und Obelix. Im Grunde genommen meinen beide dasselbe, aber sie müssen es halt mal ausdiskutieren. So haben wir es geschafft, dass wir sozusagen die gesamten Basisprozesse für unser neues PIM durchzudeklinieren, inklusive Verantwortungsmatrix. Und damit hast du die Leute schon einmal in den Change mit reingeholt. Also man hat es so richtig gemerkt bei meinem Team, wir werden gehört, wir dürfen hier mitgestalten, also könnte das eigentlich was Gutes werden. Ne? Und das, glaube ich, war einer der wichtigsten Punkte in dem gesamten Bereich, den ich ehrlich gesagt nur empfehlen kann, wirklich die Leute mit reinzunehmen, die tagtäglich mit dem System zu arbeiten, weil es dann in der Umsetzung einfach schneller geht. Weil du danach nicht irgendwann einmal mit etwas aus der Retorte kommst und das die Leute davon überzeugen musst, sondern die Leute haben vorher für sich definiert, wie sie arbeiten möchten. Ne? Also diese Hürde, auf eine neue Oberfläche umzusteigen, die baust du extrem damit ab.
Und jetzt stellen wir uns vor, dieser Workshop hat stattgefunden und du hast das Ergebnis des Workshops gerade schon beschrieben. Und was war dann der nächste Schritt? Was habt ihr mit diesem Ergebnis gemacht?
Also wir haben aus den Prozessbeschreibungen und den Verantwortungsmatrizen, die dann sozusagen im neuen Soll-Prozess gemündet sind, haben wir dann gemeinsam die User-Stories runtergeschrieben für die Umsetzung. Daraus haben sich ja jetzt, ich glaube, es waren irgendwie um die 200 User-Stories und diese User-Stories haben wir dann mit unseren Umsetzungsdienstleister, hat man eine erste Runde mit den Technikern oder mit den Programmierern und dann haben wir sozusagen schon einmal abgeklopft, out of the box dabei im System, out of the box dabei oder hier müssen wir was machen, hier müssen wir was machen und in dem Schritt ist gleichzeitig passiert, ist der Wunsch überhaupt erfüllbar? Also wir hatten gewisse Regeln, wir bauen den Standard nicht um, sondern wir machen nur zusätzliche ergänzende Sachen. Ziel war es, und das haben wir mit diesem Jahr erreicht, dass wir sozusagen alle Leute, die im PIM arbeiten, in der neuen, genau auf uns hin designten Oberfläche sozusagen bedienen können. Wir haben die Anzahl der User extrem steigern können. Also wir haben mittlerweile rein informativ unser komplettes Produktmanagement aus allen vier Business Units aufgegleist. Das heißt, wir haben für unsere Kollegen einen transparenten Blick auf die Produktdaten gebracht, die in die Kanäle rausgehen. Und gleichzeitig zum Beispiel eine User Story war von einem Kollegen, der gesagt hat, ich würde gerne in dem System sehen, wenn ich Daten aus einem Vorsystem kriege, möchte ich sehen, aus welchem Vorsystem die kommen. Ne? Die schaut heute richtig cool aus in der Oberfläche, weil da ist ein SAP-Logo davor und da ist ein sozusagen von PLM-System das Logo davor. Das sind so absolute Kleinigkeiten, wo man sich erst einmal denkt, naja, muss das wirklich sein, aber es bringt eine unwahrscheinliche Transparenz im Prozess. Also wir sind von Prozess, Verantwortungsmatrix auf die User-Stories gegangen, die wir verprobt haben mit dem Umsetzungsdienstleister. Und währenddessen haben wir aus der User-Story heraus schon die Basistestfälle gleich mit aufgenommen. Das wird ganz gerne vergessen, aber es ist ein wirklich guter Zeitpunkt, an den User-Stories sozusagen die grundlegenden Testfälle festzulegen, dass man die danach noch einmal weiter bearbeiten muss, wenn die User-Story sozusagen konkreter wird, ist vollkommen klar. Ne?
Und Thomas, du hast jetzt gerade schon diesen Ablauf eben beschrieben. Also du hast erwähnt, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Mitarbeiter von Beginn an die betroffen sind, zu Beteiligten zu machen, die in dieses Projekt gleich mit einzubinden, gemeinsam in einer Workshop-Reihe die verschiedenen Prozesse neu zu denken, daraus die User Stories abzuleiten, daraus dann eben auch gleich mit zu dokumentieren, wo können wir zukünftig die Tests machen und dann in die Umsetzung zu gehen. Das klingt ja alles sehr, sehr reibungslos, alles läuft super ab. Gab es da auch Herausforderungen, wo du gesagt hast, okay, das wird jetzt wirklich schwierig?
Ich glaube, das Herausforderndste war für Christiana und mich die Moderatorenrolle. Also wenn man selber sozusagen Ahnung hat von diesem System und von diesen Anforderungen, die da drinnen sind, ist es am schwierigsten, sich mal zurückzuhalten und die Kollegen einfach diskutieren zu lassen. Und wirklich herauszufinden, ist jetzt ein Konsens gefunden oder sitzt jemand jetzt in der schmollenden Ecke? Ja, es war Aufwand, aber er hat sich bezahlt gemacht und das Schwierige ist sozusagen das Moderieren zu unterstützen. Also das sollte man nicht unterschätzen.
Christiana, wäre nochmal spannend aus deiner Perspektive, weil der Thomas eben das gerade angesprochen hat, das Moderieren, das ist einfach das Fundament, dass am Ende eben alles in die richtige Richtung gesteuert wird. Erzähl mal, auf was achtest du da oder wie gehst du da genau dabei vor?
Ja, die Moderation ist schon auch eine der spannendsten Aufgaben, gerade aus Beraterperspektive, ne? Weil die Berater oder jetzt letztendlich auch ich, wir sind ja niemals so tief in diesen ganzen fachlichen Aspekten drin, wie die Kollegen, die mit den Systemen und mit den Daten am Ende arbeiten, ne? Was aber ganz oft hilft, ist tatsächlich Dinge mal zu hinterfragen, auch mal offen zu hinterfragen, was einem dann vielleicht auf den ersten Blick nicht gleich ganz einleuchtend ist oder schlüssig ist und dann mal auf die Reaktion zu achten letztendlich und dann immer wieder auch aufzufordern, noch mal weiterzudenken und vielleicht irgendwelche konstruierten Eventualitäten auch vorzustellen, die dann wiederum diskutiert werden. Ja, und dann auch, wie Thomas schon gesagt hat, zu gucken, dass jeder tatsächlich involviert ist und dass man da eigentlich auch niemanden aus der Verantwortung lässt. Jetzt nicht mit Druck oder so, sondern letztendlich immer wieder auch auffordern, die Kollegen individuell auch auffordert, hier da nochmal die eigene Meinung kundzutun. Immer mit dem Hinweis, dass das ja die Kollegen sind, die tatsächlich später dann auch mit dem System und in dem Prozess auch arbeiten müssen, ja, und letztendlich auch so eine Art Leuchttürme für diese Prozesse sind, ne? Und auch die Verantwortung dafür auch übernehmen können und ja auch letztendlich sollen. Und das hat wirklich gut geklappt. Vielleicht noch ein Hinweis, diese ganzen Workshops, also wir haben das tatsächlich kurz vor Corona noch gemacht, so kurz noch durch die Tür gerutscht, sagen wir es mal so. Und das war wirklich vor Ort. Und die Möglichkeit vor Ort tatsächlich über mehrere Tage, also über einen Zeitraum von, ich weiß nicht, wie Thomas, wie viel waren es, 5, 6 Wochen auch, ich sag's mal so, einzuschließen, also wirklich tagesweise. Das war natürlich schon eine Herausforderung an sich, also die Leute auch über so einen langen Zeitraum so intensiv auch bei der Stange zu halten. Und eine Sache darf man nicht vergessen, die haben ja ihre täglichen Routineaufgaben irgendwie trotzdem zu erledigen. Es ist alles irgendwo liegen geblieben in der Zeit, wo sie dann sich um die Prozesse gekümmert haben. Ja, und das ist wirklich auch eine Leistung, die man hier hervorheben muss. Auch die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, wohl wissend, dass also nach der Prozessreihe das nicht sofort Änderungen und Verbesserungen gibt, weil das muss ja immer erstmal alles implementiert werden. Aber tatsächlich die Bereitschaft und die Offenheit zu sagen, ja, wir machen das jetzt. Wir wissen, dass es hinterher nicht besser wird für uns und dass wir im Gegenteil sogar noch mehr Arbeit haben, weil wir den Bug erstmal abarbeiten müssen, die Bugwelle abarbeiten müssen, die sich dort eben letztendlich aufgestaut hat. Ja. Und das ist wirklich auch eine Herausforderung gewesen, auch immer wieder zu zeigen, schaut her, also macht mit und sie haben mitgemacht. Also da musste ich auch nicht mehr viel Überzeugungsarbeit leisten und die haben wirklich bis zum Schluss richtig super mitgearbeitet und ich bin auch wirklich stolz auf die Kollegen gewesen, weil ich ja durchaus auch weiß, was das am Ende auch bedeutet. Ja, es war auch tatsächlich gut, auch die Kollegen aus der Umsetzung nochmal immer wieder bei passenden Prozessen mit an Bord zu holen. Also nicht nur die Kollegen, die letztendlich die Daten dort auch verarbeiten, also die technischen Redakteure, sondern tatsächlich auch die Kollegen vom Umsetzungsteam immer mal wieder reinzuholen. Weil man ja doch auch Schnittstellen hat und eben zu versuchen, an den passenden Punkten auch gleich die Meinung der Prozesspartner mit einzuholen, wo es dann letztendlich möglich war. Ja. Das hatte einfach den Vorteil, man konfrontiert sie nicht, sondern man gibt ihnen tatsächlich auch dort wieder die Möglichkeit mitzugestalten. Ja, und dieses Gestalten und dieses aktive Selbst auch machen. Also man muss sich das vorstellen, das ist so der Klassiker. Ja, ich weiß nicht, wie viele Brown Paper wir da verbraucht haben. Hinterher war es eine Teppichrolle, wenn man sie sich mal aufgerollt hat. Und wir haben mit vielen Post-its gearbeitet und jeder durfte da auch mitmachen. Und die Kollegen haben das Thema wirklich in die Hand genommen, wortwörtlich. Ja, also man hat es angefasst und am Ende des Tages wusste man auch, was getan war. Ja, also nicht, weil es eben digitalisiert war, sondern weil letztendlich dann auf einem Brown Paper wieder unzählige Post-its hingen, die auch unzählige Male umgehängt worden und diskutiert worden sind und verworfen worden sind oder auf dem Themenparkplatz gelandet sind, dass man es später nicht vergisst. Und Prozesse, wo man dachte, ja, das ist jetzt erstmal auf einem guten Stand, wieder rausgeholt worden ist, mit dem Hinweis, dass wenn wir das jetzt da machen, dann müssen wir hier auch nochmal gucken. Also das war schon eine schöne Aufgabe, die natürlich mit dieser Herausforderung auch angefangen hat. Aber wie gesagt, die Kollegen haben sich alle darauf eingelassen und sind da sehr offen dran. Und deswegen, denke ich, ist es auch zum Erfolg geworden bis zum Schluss.
Und ihr beide habt jetzt schon mehrmals diesen Workshop angesprochen und ich bin jetzt schon extrem neugierig. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen konkreter werden, sodass es auch für alle Zuhörer komplett greifbar ist. Jetzt stelle ich mir vor, da sitzen eben die Verantwortlichen oder eben die Beteiligten in diesem Workshop mit drinnen. Der Thomas hat angesprochen, dass jeder natürlich auch das einbringen kann, was ihn zum Beispiel aktuell stört. Jetzt gehen wir davon aus, da ist eine Liste mit 20, 30, 40, 50 verschiedenen Prozessen, wo man am Ende sagt, ja, die sind aktuell nicht gut. Wie habt ihr dann beurteilt, ja, die sind wirklich nicht gut und habt dann angesehen, wie könnte man diese Prozesse eben besser machen?
Wir sind vorher hergegangen und haben uns angeschaut, also wir haben schon einmal die Prozesse vordefiniert, die angeschaut werden müssen und haben für uns sozusagen einmal heruntergebrochen, was sind die Hauptprozesse und was sind Nebenschauplätze. Wichtig waren erst einmal die Hauptprozesse. Und dann sind wir hergegangen, diese Methodik hat Christiana mit reingebracht, die verwenden wir jetzt sozusagen im Team auch für andere Sachen ganz gerne. Wir haben dann gemeinsam mit den Usern, ich glaube, das waren grüne Zettelchen oder grüne Post-its, haben wir sozusagen erst einmal den heutigen Ist-Prozess geklebt. Und dann waren die Kollegen dazu aufgerufen, auf rote Post-its ihre Painpoints hinzuschreiben, genau an die Prozessschritte, wo das war. Und dann sind wir sozusagen Schritt für Schritt durch den Prozess durch, haben die Painpoints diskutiert, haben die Meinungen ausgetauscht und dann kam sozusagen immer das Challenging von Christiana, die sagt, naja, ihr könnt euch nicht immer nur beschweren, dass hier irgendwas falsch läuft, sondern ihr seid doch diejenigen, die Ideen haben, wie man das lösen könnte. Und dann ist es eigentlich in die Lösungsdiskussion gegangen. Und wenn dann eine Entscheidung da war, war natürlich der Painpoint weg und wir konnten sozusagen mit einem orangen Zettel den neuen Prozessschritt inklusive Quality Gates und Checkliste sozusagen auf diesen Brown Paper hinterlegen. So war die Vorgehensweise. Und so haben wir uns durch die Hauptprozesse durchgearbeitet. Als die Hauptprozesse fertig waren, haben wir mit den Kollegen noch einmal die ganzen Nebenprozesse uns angeschaut. Alleine bei dieser Lesart ist es dann passiert, dass einige Nebenprozesse einfach verschwunden sind, weil man festgestellt hat, durch den neuen Sollprozess und die Nennung der Painpoints und Lösung derer, brauchen wir diese Nebenprozesse nicht mehr, weil die waren im Workaround, weil der Painpoint vorhanden war. Ne? Und die Nebenprozesse, die noch übrig geblieben sind, die haben wir dann im Nachgang sozusagen bearbeitet. Der Einstieg war schwierig. Wir mussten sozusagen das Team in die Arbeitsweise reinführen. Aber man hat so richtig gemerkt, am dritten Workshop-Tag hat so einen richtigen Durchbruch. Da hat man so einen Schub gemerkt, weil dann waren sie in der Arbeitsmethodik drinnen. Und dann haben sie gemerkt, okay, ich kann hier auch mal meine Meinung kundtun und es wird gehört. Es wird aktiv zugehört, es wird darüber gesprochen. Also meine Meinung ist hier etwas wert und ich denke, das ist extrem wichtig.
Christiana, es wäre nochmal spannend, aus deiner Perspektive zu hören, wie diese Methodik im Prinzip von der Vogelperspektive eben ausschaut, wenn man jetzt dazugehört hat und sagt, ja gut, das würde ich gerne auch bei mir im Unternehmen umsetzen.
Es sind verschiedene Schritte, ne? Also ich glaube, essentiell war tatsächlich auch das, was Thomas erwähnt hat. Also er hat das wirklich gut gemacht, sich vorher überlegt hat, welche Prozesse fangen wir an. Ja, also dass man auch einen Fokuspunkt setzt. Ne? Also dass also von vornherein klar ist, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf die wichtigsten Hauptprozesse und der Rest kommt letztendlich irgendwie später. Das war so der erste Punkt. Und das auch dann offen kommuniziert. Ne? Also das sind die Prozesse und die Reihenfolge war dann noch relativ flexibel. Es hat sich dann aus einer gewissen Logik heraus ergeben, welche Prozesse in welcher Reihenfolge dann praktisch kommen, aber das war schon okay. Und von der Vorgehensweise haben wir uns als Berater, also ich war mit dem Kollegen dort, erstmal auch erklären lassen und zeigen lassen, ja, zeigt doch mal, wie arbeitet ihr denn, ja, was bedeutet das denn? Also wenn ihr sagt, dies und jenes funktioniert nicht so oder die Oberfläche macht nicht das, was sie soll oder ich wünsche mir dies und jenes, könnt ihr uns das mal wirklich zeigen? Und dann tatsächlich wurden die Notebooks aufgeklappt. Wir haben einfach mal einen Blick auch in das System auch werfen können und da nochmal besser nachvollziehen können, was sind denn da jetzt diese Dinge, worüber die Kollegen sich dann auch beschweren? Und das ist völlig wertfrei für uns, weil wir können es nicht einschätzen. Wir nehmen das einfach erstmal so zur Kenntnis und es ist alles gleich wert. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Also Thomas, du hast es ja gesagt, jeder darf wirklich sagen und niemand wird irgendwie verurteilt deswegen oder komisch angeguckt oder so. Offenheit ist da ganz, ganz wichtig und je offener, desto besser. Und da wird auch niemand wirklich dafür hinterher nochmal angesprochen oder so. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. So, und wenn dann die Ist-Prozesse einfach mal verstanden worden sind und die dann auch, wie Thomas schon erwähnt hatte, mit Posts letztendlich auf diese Brownpaper dann übertragen worden sind, also zusammen hat man das schon versucht, mit den Prozessbeteiligten in Form von so Swimlanes dann zu machen und man auch jetzt an dem Punkt war, wo jeder gesagt hat, ja genau, das ist jetzt hier unser Ist-Prozess und das sind auch die Painpoints, was Thomas erwähnt hat. Also da läuft es einfach nicht gut und hier wünschen wir uns eigentlich irgendwo eine Verbesserung, wissen vielleicht noch nicht wie. Und in dem Punkt war dann der Einsatz zu sagen, okay, wie könnte denn diese Verbesserung dann aussehen? Ja, und das ist ja mal so ein zweigeteiltes Ding. Ja, auf der einen Seite sind es ja Verbesserungen dann vom Ergebnis. Ja, also was soll am Ende, also dieses Prozessschritt ist dann da sein? Also jetzt mal rein aus fachlicher Perspektive. Und die zweite Herausforderung ist ja dann, oder die zweite Perspektive, wie kann das denn tatsächlich auch technisch im System umgesetzt sein? Ja, also die Kollegen arbeiten ja schon im System. Thomas hat gesagt, sie arbeiten dann im Backend, also praktisch auf der Admin-Oberfläche, die nicht immer ganz komfortabel ist. Wie muss das denn tatsächlich aussehen? Ja, also was wünscht ihr euch denn von der Oberfläche? So, dass dieses Ergebnis, was ihr euch denn auch fachlich wünscht, entsprechend dargestellt wird. Das hat man dann am Ende abgearbeitet. Wenn der Prozess dann einmal stand, haben wir den in der Regel mal einen Tag liegen lassen. Das hat sich dann alles nochmal sacken lassen. Die Zeit haben wir dann genutzt und haben das dann auch digitalisiert und haben das dann in BPN 2.0 überführt und das auch vorgestellt. Aber haben trotzdem nochmal diskutiert und auch anhand der Brown Paper die ganzen Wochen über immer wieder geguckt, passt das noch? Manchmal hatte noch ein Kollege eine Idee und meinte, ja, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, hier müssen wir nochmal überlegen, weil eben dies und jenes, das hatten wir gestern nicht bedacht, können wir bitte nochmal. Und ja, natürlich, ne, haben wir das also so lange verfeinert in diversen Schleifen, mal mehr, mal weniger, bis dann alle auch erstmal gesagt haben, okay, heutiger Stand, das ist für uns okay. Ja, wohl wissend, und das war auch immer ganz klar, dass natürlich die Prozesse nicht in Stein gemeißelt sind, aber dass man einfach mal einen guten Startpunkt braucht, ja. Und ich denke, Thomas, das wirst du bestätigen können, diese Prozesse werden immer wieder auch weiter adaptiert, verbessert, angepasst. Es liegt einfach in der Natur der Sache. Aber mir war wichtig, einfach mal diese Methodik klar zu machen. So. Hatte man also dann Einigkeit über die Darstellung der verschiedenen Prozessschritte, war der zweite große Schritt dann, dass man sich hingesetzt und nochmal überlegt hat, okay, wie ist das denn jetzt eigentlich mit Verantwortlichkeiten und Kommunikationswegen? Also zu jedem Prozess haben wir nochmal so eine Art Prozess-Meta-Information aufgebaut, war in Form von einer Tabelle, wo wir zum Beispiel eine RACI-Matrix oder DEMI-Matrix auf Deutsch dann erstellt haben, wo wir praktisch den Gesamtprozess nochmal in einzelne Schritte aufgeteilt haben und pro Schritt dann festgelegt haben, wer ist denn verantwortlich, wer ist denn rechenschaftspflichtig, wer muss denn informiert werden oder wer kann denn auch beratend hinzugefügt werden. Ne? Was also dann nochmal ganz klar praktisch herausgearbeitet hat, wem welche Rolle innerhalb von diesem Prozess auch dann zukommt. Und ich glaube, das war auch sehr hilfreich. Und wo immer möglich, haben wir natürlich auch dann die Prozesspartner in den verschiedenen Rollen dann abgeholt, also gerade die Kollegen aus der Implementierung. So, und hatten wir das, sind wir noch einen Schritt weitergegangen. Das war praktisch kontinuierlich, dass wir zum einen die User-Stories runtergebrochen haben. Ja, also das war ganz wichtig. Auch nochmal die Erwartungshaltung und die Wünsche der Kollegen an eine grafische Oberfläche des BIM-Systems auch nochmal zu verschriftlichen. Also das war das klassische Schema der User-Story, also wer will was wozu. Und wie gesagt, das war dann die Basis für die Kollegen der Umsetzung so. Was haben wir noch gemacht? Quality Gates eingeführt. Ich glaube, das war auch nochmal ganz wichtig, dass wir am Ende eines jeden Prozessschrittes, also wir haben diese Prozesse dann so eingeteilt in so grobe Cluster, dass wir gesagt haben, wo ist es sinnvoll, ein sogenanntes Quality Gate einzuführen, also sozusagen eine Prüfstelle zu den Informationen, die verarbeitet werden sollen oder verarbeitet worden sind. Hintergrund war, dass ich wahrgenommen hätte, dass ganz, ganz viele Datenpflegeprozesse irgendwie auf halber Strecke stehen. Oder auf Viertelstrecke, aber keiner weiß warum, weil irgendwann bestimmte Informationen in der Ausprägung nicht vorhanden waren, wie man sie gebraucht hätte, um weiterzumachen. Um das so ein bisschen auch zu unterbinden oder so ein bisschen auch zu unterbinden, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber auch ein bisschen so zu steuern, hat man dann beschlossen, dass man an mindestens zwei Stellen so ein Quality Gate einbaut. Also erstens, wenn man dann sämtliche Informationen aus den Vorsystemen dann erhalten hat, um zu gucken, ob die passen. Zum Ende dann auch, mal auch noch eins eingeführt, um dann zu sagen, okay, der Prozess ist zu Ende, also dieser Endpunkt ist erreicht, wenn bestimmte Dinge auch erledigt worden sind. Da hat man eine sogenannte Definition auch dann definiert, also auch eine Anlehnung aus der agilen Entwicklung, dass man auch gesagt hat, das ist ein Versprechen oder ein Commitment oder ein gemeinsames Verständnis über das Ergebnis eines Datenpflegeprozesses, dass also die Ergebnisse des Datenpflegeprozesses Pflegeprozesse auch in einer gewissen Qualität auch vorliegen und dass man sich auch darauf verlassen kann, dass die in der Qualität vorliegen. Ja. Und damit haben man praktisch den Ablauf standardisiert, wo auch immer es ging. Das heißt, alle Kollegen arbeiten nach dem gleichen Prozess. Es sind Quality Gates definiert worden, wo wir denken, dass sich die Qualität der Daten, der Informationen auch erhöht hat. Und am Ende gibt es sozusagen auch nochmal diesen Vertrauensnachweis in Form von dieser Definition of Done, wo sich alle committed haben, okay, die wird auch nur ausgefüllt und freigegeben, wenn das alles fertig ist. Und solange das noch nicht fertig ist, wird letztendlich darauf hingewiesen, also ja, aber es ist noch nicht ganz fertig. Also Vorsicht mit dem, was ihr damit macht. Es ist noch nicht ganz aus unserer Perspektive durch. Und letztendlich auch nochmal, wie Thomas vorhin erwähnt hat, Test Cases. Ne? Also wie kann man feststellen, dass der Prozess auch problemlos läuft? Es war vor allen Dingen auch wichtig, dann später für die Umsetzung zu gucken, dass die Erwartungshaltung dann der Kollegen auch entsprechend umgesetzt worden sind. Ja. Das waren, glaube ich, im Wesentlichen das, was während der Workshops auch erarbeitet worden ist, ganz grob. Und wir haben dann in den Zeiten oder also an den Tagen, wo diese Workshops nicht stattfinden, aus Beraterperspektive haben wir gesagt, na gut, das können wir jetzt natürlich nicht auf den Brown Papern lassen. Es muss digitalisiert werden und haben uns dann hingesetzt und dann diese Prozesse eben abfotografiert, in DPNN 2.0 überführt. Das war auch nochmal eine schöne Schleife zur Sicherung der Qualität, ja, weil gerade, dass man das Ganze ja auch nochmal logisch nachvollzieht und da auch nochmal an Punkte kommt, die wir dann auch nochmal beim nächsten Workshop mit reingebracht haben, um zu gucken und nochmal zu diskutieren und dann nochmal nachzufragen, ob wir es nicht richtig verstanden haben oder ob da tatsächlich noch ein offener Punkt ist. Und das konnte man dann im Nachgang auch klären. Und dann wurden ja diese entsprechenden Dateien, wurden dann ja in dieses Process Management System überführt und ja, gehen dann sozusagen in die Umsetzung. So kann man sich das vorstellen.
Genau, also da zwei Anführungen, also wir konnten durch BPN 2.0 das direkt in unser Prozessdokumentationstool überführen, einmal aufgewaschen, importiert, Prozesse fertig, war natürlich auch toll. Und einen letzten Punkt, den wir noch definiert haben, über diese ganzen Prozessworkshops und diese Ratsmatrizen, war es für uns einfach über morphologische Kästen sozusagen ein erstes Rollen- und Rechtekonzept aufzubauen, das ja auch umgesetzt werden musste. Also letztendlich haben wir darüber den kompletten Datenlauf generiert, den wir dann für die Umsetzung gebraucht haben.
Mhm. Und ich würde gerne noch jetzt einen Schritt weitergehen. Die Christiane hat es angesprochen, jetzt aus der Mitarbeiterperspektive, dass man darüber natürlich diskutiert hat, was sind auf der einen Seite die Ergebnisse, die man sich erhofft vom Prozess her, was am Ende rauskommen soll, aber auch natürlich auf der funktionellen Ebene. Thomas, jetzt wäre für mich mal spannend, wurden diese Ergebnisse dann zufriedenstellend erreicht von der Mitarbeiterebene, aber auch natürlich generell, was hat das für das gesamte Unternehmen gebracht, dieses System komplett zu erneuern und Prozesse neu zu denken?
Also wir haben letztendlich die Lernkurve machen dürfen, dass wir jetzt mit unserem PIM-System in der Lage sind, für die Kanäle komplett neue Funktionen bereitzustellen. Dadurch, dass wir die Prozesse so aufgebaut haben, sind wir heute in der Lage, sehr komplexe Referenzsituationen aufzubauen, die zum Beispiel einen Produktfinder auf der Webseite unterstützen, die Referenzwissen, Produktreferenzwissen aufbauen können, die wir vorher so nicht umsetzen konnten. Sowas kann man eben nur machen, wenn die Standardprozesse smooth durchlaufen und sozusagen ohne diese ganze zusätzliche Arbeit funktionieren. Und gleichzeitig sind wir gerade noch dabei, jetzt sozusagen diese Data Quality Gates noch einmal zu verifizieren und dann auch messbar zu machen. Also unser Bestreben ist es sozusagen auch intern ein Qualitätsmonitoring aufzubauen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind es großteils Anforderungen von Datenkunden, ja? Also wo wir einfach ein Scoring zurückkriegen, wie gut unsere Daten sind. Und da lernen wir sehr viel. Was sind Parameter, um Datenqualität zu messen? Das verproben wir wieder mit unseren internen Quality Gates, die wir vereinbart haben. Die Quality Gates sind heute großteils Vollständigkeit, aber wir brechen jetzt eben auch runter, wie können wir noch weitere Dimensionen messen in der Zukunft für uns. Sehr wichtig für uns war dann auch das Monitoring im Inbound. Also wir kriegen aus zwei Datensystemen rein, wenn da eine gewisse Vollständigkeit nicht da ist, dann können wir nicht ausspielen. Ja, das mal transparent zu machen, ohne dass jemand in drei oder vier verschiedene Systeme reinschauen muss, war sozusagen auch ein echter Gewinn. Ne?
Mhm. Und da wir jetzt ganz langsam zum Ende kommen, wäre nochmal spannend, Christiana, aus deiner Perspektive, wir sind jetzt mal dieses große Projekt Schritt für Schritt durchgegangen. Das war nicht dein erstes Projekt, du hast schon einige Projekte begleitet, aber erzähl gerne nochmal, was waren generell so die Learnings aus diesem Projekt?
Also das erste Learning ist, dass Prozessmanagement in dem Sinne, wie wir es gemacht haben, also wirklich Spaß machen kann. Ja? Also das ist jetzt nicht das Thema, wo man die Leute irgendwie für begeistern kann, nicht unbedingt, aber so wie wir es gemacht haben, das hat mir wirklich erstmal große Freude gemacht. Und ich glaube, der entscheidende Faktor war das Engagement der Kollegen vom Thomas und auch die technischen Redakteure und auch die Kollegen aus der Umsetzung. Ja, also dieses, wir machen das gemeinsam und wir übernehmen hier auch eine gewisse Verantwortung. Das war für mich also eine der schönsten Erfahrungen tatsächlich. Also da spreche ich immer wieder gerne darüber. So, das Zweite, was hier jetzt auch nochmal ein bisschen beschrieben worden ist, was mir auch tatsächlich erst ein bisschen in der Vorbereitung zu dem Podcast auch nochmal klar geworden ist, was ist denn unsere Rolle der Beratung, in der Beratung? Ja, also wir können gar nicht so tief fachlich da einsteigen. Ja, also wir haben nicht die guten Vorstellungen, wie diese Datenpflegeprozesse im PIM einfach aussehen. Selbst wenn ich mein Leben lang im PIM beraten hätte, was ich nicht gemacht habe, aber die Unternehmen sind so individuell und genauso individuell sind die Produkte und die Prozesse. Ja, das heißt also, was kann ich nochmal machen? Ich kann letztendlich durch eine gewisse Methodik dafür sorgen, dass die Ergebnisse sind, so wie sie sind und tatsächlich auch diesen Faktor Mensch, also dieses Engagement der Mitarbeiter versuchen, auch aus den Kollegen rauszukitzeln und das hat ganz gut geklappt. Das sind so die, ich sag mal so, diese soften Learnings, ne, die für mich natürlich auch ganz, ganz wichtig sind. Letztendlich habe ich auch die Erfahrung da nochmal machen dürfen, dass es eine gute Methodik ist, ja, also gerade wenn man am Anfang steht, dass es nicht immer gleich dieses automatisierte Process Mining sein muss, sondern dass da diese Brown Paper Methodik durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Das haben wir ja dann auch tatsächlich dann später nochmal in dieses Buch dann mit aufgenommen, was entstanden ist. Und das ist für mich eigentlich auch ein Teil von Data Governance. Ja, also ich kann meine Daten nur managen in also gewinnbringender oder ja mehrwertstiftender Weise, wenn ich mich auch tatsächlich um die Prozesse kümmere. Ja, also gerade Datenproduktionsprozesse, diese ganzen End-to-End-Prozesse, da brauche ich einfach eine gesamtheitliche Sicht drauf. Und wenn ich die habe, dann läuft es auch, ja, wie man jetzt auch so schön dann bei Vago sieht.
Und Thomas, von deiner Perspektive, die Top-Learnings?
Die Top-Learnings für mich waren, integriere deine Mitarbeiter, wo es nur irgendwo geht. Ja, sie sind diejenigen, die wissen, wie es laufen muss. Das kann man nicht von oben verorten. Ich habe das Gefühl, dass meine Mitarbeiter sehr genau wissen, an welchen Stellen welche Qualitäten gefordert sind. Und die zweiten Learnings sind, wenn du dich erst einmal sozusagen in deinem eigenen Stall aufräumst, kannst du viele schöne neue Dinge machen. Also wir haben so ein paar Leuchtturmsachen jetzt durch diese ganze Vorarbeit hingekriegt, wie zum Beispiel eine automatisierte Produktbeschreibungstexterstellung rein aus den Daten heraus. Das hätten wir ohne diese Vorarbeiten nicht machen können. Und sowas macht dann Spaß. Es geht ja auch immer weiter mit der Customer Journey im digitalen Bereich. Data as a Service ist eigentlich so eines dieser großen Passwörter. Und da sprechen wir extrem viel über vernünftig durchlaufende Prozesse und Qualitäten. Ja? Weil Data as a Service bedeutet ja auch, dass mir jemand vertraut, dass ich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Daten am richtigen Ort habe und das in einer annehmbaren Qualität. Und das war die Basisarbeit, die wir in dem Projekt gemacht haben, sozusagen prozessual die Grundlagen zu legen, die Quality Gates zu definieren, um dafür gerüstet zu sein. Und das, glaube ich, ist das schönste Learning draus. Und ein letztes Learning ist, Daten sind sowas wie die erneuerbaren Energien. Ja? Also Daten werden in der Zukunft immer wichtiger, essentiell für Unternehmenserfolg. Und dementsprechend sind Daten nicht nur etwas, was kostet, sondern Daten sind etwas, mit dem ich Mehrwert generiere. Und wenn meine Produktdaten in zig Plattformen drinnen sind, habe ich ja letztendlich auch sowas wie ein 1000er Kontaktpreis. Also interessant wird es dann irgendwann einmal, wenn wir zahlentechnisch so weit sind, dass wir eben auch die Wiederverwendung der Daten einfach mal sozusagen anzeigen können und zeigen können, was erwirtschaftet das eigentlich für einen Werbewert. Wir sprechen immer von so und so viele Follower hat ein Posting oder so und so viele Antworten hat ein Posting und es gibt 100.000 KPIs im Marketingumfeld. Aber komischerweise gibt es das im Marketingumfeld für Produktdaten oder Produktinformationen relativ wenig. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass man auch in die Richtung denkt. Also Daten sind ein aktiver Part in einem Unternehmen, sind gleichzusetzen mit sozusagen ja, einem aktiven Wert im Unternehmen. Ja, ist ein Datenschatz, den man hat. Und es kommt sehr darauf an, wie man pflegt. Dafür muss man natürlich Mittel in die Hand nehmen, muss sich die richtigen Mitarbeiter schaffen. Aber es wird in Zukunft so sein, dass es nicht mehr ohne geht, weil sonst wird man sozusagen seine Produkte einfach nicht mehr verkaufen können.
Thomas, das ist ein perfekter Schluss. Deshalb sage ich Christiana, Thomas, herzlichen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr mit dabei wart. Alles Gute. Ciao.
Ciao. Danke dir, Christoph.
Danke, danke. Ciao.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.